Die Pille. Sie braucht gar keinen genaueren Namen, es reicht die Pille. Und alle wissen, was gemeint ist. Die Antibabypille oder Wunschkindpille, wie sie in der DDR hieß. Das gibt's bei keinem anderen Präparat. Es gibt nicht die Spritze oder das Spray. Nur die Pille. Was genau hat sie so revolutionär gemacht?
Ich habe den Mann kennengelernt, den ich geliebt habe. Allerdings war das gleich die Angst, dass was passieren könnte, ne? Dass man schwanger wird.
Schwanger werden, das muss sie verhindern. Elisabeth Osigus wird 1932 geboren. Als sie Anfang der 50er Jahre ihren späteren Mann kennenlernt und sie noch nicht verheiratet sind, stellt sich die Frage, wie ein Kind verhindern. Osigus notiert ihren Zyklus im Kalender.
Und wehe da, wenn 2 Tage vorbei waren und die Periode kam nicht, dann war die Angst groß.
Die Angst liegt damals bei vielen heterosexuellen Paaren mit im Bett, vor allem bei den Frauen.
Da muss man auch wissen, dass wir heute einen sehr großen Luxus haben, dass wir Verhütung überhaupt haben, weil das über die meiste Zeit der Evolution eben nicht so war und Frauen dadurch eben permanent schwanger waren oder gestillt haben und damit zu tun hatten.
Permanent schwanger. Mandy Mangler ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin im Vivantes Auguste Victoria Klinikum und Vivantes Klinikum Neukölln.
Wenn man sich ein bisschen früher in der Evolution, das Mittelalter ungefähr anguckt, dann war eben die Geburtenzahl sehr, sehr hoch und die lag über 10 pro Frau und das ist schon eine ganze Menge.
Die ganze fruchtbare Zeit schwanger, also 4 oder 5 Jahrzehnte. Natürlich konnten Frauen auf ihren Zyklus achten, aber Verhütungsmittel waren rar.
Kondome oder so hat man auch gemacht, aber nicht so gerne, wurden früher aus Därmen hergestellt, also Tiergedärme. Kondome hatten immer so einen anrüchigen Charakter. Kondome haben Sexworkerinnen benutzt, deswegen war das stigmatisiert. Und dann hat man alle möglichen Dinge versucht, Vaginaspülungen oder was in die Vagina reintun und so weiter und so fort. Niesen hat man auch versucht, also da geht es ja darum, das Sperma eben aus der Vagina rauszubringen. Ja, das hat alles nicht so richtig gewirkt.
Für Elisabeth Osigus und ihren Mann bleibt als Methode nur eins.
Dass er das vorsehen muss, dass nichts passiert. So war das in der Familie, dass die Männer, jedenfalls bei mir, mein Mann, eben aufpassen sollte, damit es nicht zu Dings kommt.
Bloß nicht Dings. Sex und Verhütung sind damals Tuschelthemen. Sexualberatungsstellen gibt es nicht. Eheberatung ist in der Bundesrepublik Sache der Kirchen. Elisabeth Osigus spricht nur mit ihrem Mann darüber, nicht mit Freundinnen.
Nein, ich habe nicht geredet. Irgendwie kam mir das nicht so gut vor.
Das Leben vieler Frauen damals ist von den 3 K geprägt. Kinder, Küche, Kirche. Sex ist Privatsache. Die meisten Frauen wissen nur, dass er gefährlich ist.
Als Mädels im Dorf, wie es halt so ist, da hat die eine mehr gewusst als die andere, wie was gemacht wird. Aber so hieß es denn bloß Vorsicht vor den Jungs.
Zum Beispiel in einer Ehe, das war nicht das Problem des Mannes, wenn die Frau schwanger war, sondern das war ihr Problem. Der Mann hat im Idealfall das Kind dann mit großgezogen, im Zweifel aber mit den Augen gerollt, ne, und gesagt, löst das Problem.
Löst das Problem hieß illegal abtreiben. Denn seit 1871 galt Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs des Deutschen Kaiserreichs. Abtreibung verboten.
Da kenne ich auch aus der Nachbarschaft eine, die irgendwie schwarz abgetrieben hat und danach gestorben ist. Das war typisch mit Stricknadeln und was nicht alles und sind dann verblutet.
Andere Methoden abzutreiben sind damals Chemikalien, giftige Laugen oder Tinkturen. Viele Frauen sterben. Viele kriegen ungewollte Kinder. So auch die Mutter von Margaret Sanger. verfrüht gestorben nach 18 Schwangerschaften. Margaret ist eins von den 12 Kindern, die die ersten Jahre überlebt haben. Als sie in den 20er Jahren als Krankenschwester in einem New Yorker Arbeiterviertel anfängt, erlebt sie viele Frauen, denen es geht wie ihrer Mutter. Das will sie ändern.
Margaret Sanger hat sich eben auseinandergesetzt mit weiblicher Verhütung und die war dann auch sehr erfolgreich und hat da eben die Entstehung der Pille gefördert und hat so an den richtigen Strippen gezogen.
Margaret Sanger beginnt, Frauen in den USA über Verhütung aufzuklären, zum Beispiel über Pumpen, die das Sperma nach dem Sex aus der Vagina spülen sollen. Als sie dafür wegen Pornografie verhaftet werden soll und nach Europa flieht, entdeckt sie das 1915 entwickelte Kunststoffdiaphragma, eine Kunststoffklappe vor der Gebärmutter, und schafft es, 500 davon in die USA zu schleusen, wird aber dort nach 10 Tagen verhaftet. Ihr Engagement erhält jedoch immer mehr Aufsehen. Die Behörden geben schließlich nach und erlauben Ärzten in den USA, über Methoden der Verhütung aufzuklären. Die Frage bleibt allerdings, wie richtig praktisch verhüten? Sanger träumt von einem ganz einfachen Verhütungsmittel für Frauen, einer Hormonpille. Auf einer Dinnerparty fragt sie 1951 den Endokrinologen Gregory Pincus, wie viel Geld er bräuchte, um ein einfaches Mittel zur Verhütung in Form einer Pille zu entwickeln. Er schätzt $125.000. Erste Ideen dazu gibt es damals schon, erklärt Gynäkologin Mandy Mangler.
So für 100 Jahren ungefähr, als so die ersten Medikamente es gab, zum Beispiel Antibiotika und so, hat man auch die weiblichen Hormone künstlich herstellen können dann irgendwann. Und dann hat man sich natürlich gefragt, wie kann ich das jetzt so umsetzen, dass eine Verhütung daraus resultiert.
Die Idee ist also da. Allein es fehlt der Wille, genauer gesagt das Geld. Doch Sanger ist nicht nur entschlossen, sondern auch Strategin. Sie gewinnt die vermögende Frauenrechtlerin und Biologin Catherine McCormick. Beide haben das Anliegen, die gefährlichen illegalen Abtreibungen zu verhindern. Und McCormick stellt schließlich in den folgenden Jahren $2 Millionen für die Forschung an der Pille zur Verfügung. Gregory Pincus, der von der Dinnerparty, macht sich zusammen mit dem Chemiker Carl Cherassi an die Arbeit.
Dann hat man synthetische Hormone hergestellt, die den Körper also vorgaukeln, dass es Hormone gibt und dann eben als Verhütung dienen. Und da gab es mehrere Forscherinnengruppen und die Person, die dann die Pille eben erfunden hat, das war ja Carl Cherassi, der sich selber dann als Mutter der Pille immer benannt hat.
Diese Forschung hatte leider große ethische Fehler. Die Tests erfolgten nicht in den USA, sondern in Puerto Rico, wo die Behörden Geburtenkontrollen auch aus rassistischen Motiven befürworteten. Die Teilnehmerinnen wurden dürftig über Risiken informiert. Die Tests erfüllten nicht die Anforderungen, die man heute an die Teilnehmerzahl hat. Und? Pincus und sein Team hielten trotz Berichten über Nebenwirkungen das Mittel für sicher und bewerteten die Testreihe wegen der verhütenden Wirkung als Erfolg. Weitere Tests folgten in Haiti und Mexiko.
In der Entwicklung, ja, natürlich war das eine Zeit, die unrühmlich war und die eben geprägt war von ganz, ganz kranken Strukturen, rassistisch und die eben auch ja experimentell in den KZs gearbeitet hat. Das ist ein unrühmlicher, furchtbarer Teil der Medizingeschichte und der eben viele Medikamente betrifft, aber auch die Pille.
Dennoch. Am 23. Juni 1957 wird die erste Pille, das von Pincus und Cherassi entwickelte Produkt Enovid, in den USA zugelassen. Wenige Jahre später, 1961, bringt das Unternehmen Schering in der Bundesrepublik ein vergleichbares Präparat auf den Markt. Zuerst nur auf Rezept als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden und nur für verheiratete Frauen, die schon mehrere Kinder haben. Dass das Mittel die Empfängnis verhütet, taucht nur als Nebenwirkung in der Packungsbeilage auf.
Suspension der Ovulation unter Gewährleistung der regulären Monatsblutung.
Also kein Eisprung. Das, worauf Sanger und so viele Frauen gehofft haben.
Und das war spektakulär, als man das herausgefunden hat, weil das war ebenso einfach wie genial, aber auch wirksam. Und ja, das hat man dann schnell verstanden, dass das natürlich die Menschen befreit von einer Art, ja, Geburtenzwang, muss man sagen, also von diesem permanenten Schwangersein.
Elisabeth Osigus ist, als die Pille in der Bundesrepublik auf den Markt kommt, 29. Sie hat mit ihrem Mann mittlerweile 3 Kinder. Eines Tages kommt er von der Arbeit in einer Justizvollzugsanstalt und berichtet von einem Lehrgang.
Und da war auch ein Arzt dabei, der ihnen dann erzählt hat, weil da mehrere im Lehrgang waren, die mehrere Kinder hatten. Und er kam dann zu den Männern, die da, weiß ich was, von Justiz gelernt haben, aber so nebenbei eben die Pille angeboten gekriegt haben für die Frauen.
Es kommt vielen damals wie Werbung vor, sagt sie.
Ich will mal so sagen, ich bin ein bisschen fromm und da hatte ich so ein bisschen Angst gehabt. Aber dadurch, dass das durch einen Arzt kam, habe ich halt vertraut, weil wir waren uns mit meinem Mann einig, wir wollten beide keine Kinder mehr haben.
Elisabeth Osigus versorgt Kinder und Haushalt. Ihr Mann muss allein Geld für 5 Personen erwerben.
Ich hatte als junges Mädchen geheiratet und ich wollte ja auch zur Arbeit gehen. Deswegen wollte ich ja auch die Pille, damit ich nicht wieder was Kleines da habe und nicht weg kann von zu Hause.
Doch wie kommen die Frauen nun an die Pille? Elisabeth Osigus will ihren Hausarzt fragen. Vor allem die katholische Kirche lehnt die Pille massiv ab. Papst Paul VI. Verurteilt 1968 in der Enzyklika Humanae Vitae Geburtenkontrolle durch künstliche Verhütungsmittel. Sie würden außerehelichen Sex fördern und eine
Aufweichung der sittlichen Zucht.
Diese sogenannte Pillenenzyklika trägt dem Papst den Namen Pillenpaul ein.
Entsetzen machte sich breit, als die Pille dann auf den Markt kam. Weil das ist heute auch noch so, ne? Das ist total interessant. Der weibliche Körper, der ist politisch, der ist fremdbestimmt auch, der ist reglementiert, der ist mit Gesetzen überzogen und so weiter. Und man fürchtete also einen absoluten Sittenverfall durch die Pille. Und die Kirche fand es ganz schlimm. Da gab es sogar so Ärzte und Ärztinnen, die einen offenen Brief geschrieben haben und gesagt haben, das geht so nicht und man muss das eigentlich reglementieren und verbieten.
Die Ulmer Erklärung. Darin warnen 1964 rund 200 Ärzte, wenn man den Frauen die Angst vor der Schwangerschaft nähme, würden sie hemmungslos und es fördere
den biologischen und charakterlichen Verfall des deutschen Volkes.
Auch viele Frauen zögern damals in dieser Stimmung. Mitte der 60er Jahre sagt fast jede zweite in einer Umfrage des Allensbach-Instituts, die Antibabypille solle in Deutschland nicht erlaubt sein. Elisabeth Osigus möchte die Pille und geht zu ihrem Hausarzt. Er macht ihr Vorwürfe, sie sei selbst schuld, wenn sie schwanger würde.
Wäre ich denn so empfänglich, dass der Mann nur die Hose ans Bett hängen braucht, dann werde ich schon schwanger?
Osigus kriegt die Pille schließlich über einen Gynäkologen. Auch viele Katholikinnen setzten sich über das päpstliche Verbot hinweg.
Der große Ungehorsam hat begonnen,
schrieb der Spiegel über die Reaktionen auf die Enzyklika damals.
Ich bin evangelisch und mit dem Katholischen, das hatte mich nicht interessiert. Ich war froh, dass ich sicher war und mein Mann auch. Und all die Jahre habe ich sie genommen, habe auch kaum einen Tag verpasst.
Es ist ein Kampf. 1968 setzen die Vereinten Nationen ein Recht auf Familienplanung durch. Die Akzeptanz der Pille steigt und immer öfter verschreiben Ärzte sie auch explizit als Verhütungsmittel. In der DDR stellt 1965 der Betrieb Jena Farm eine ähnliche Pille her, die Wunschkindpille unter dem Namen Ovocyston. Ab 1972 wird sie kostenlos an sozialversicherte Frauen ausgegeben. Im Westen kommt die Pille gerade rechtzeitig zur 1968er-Bewegung. Körper und Sexualität werden zum Politikum. Make love, not war. Liebe statt Krieg. Die Pille beschleunigt die sexuelle Befreiung. Frauenrechtlerin Alice Schwarzer nennt die Pille einen Meilenstein in der Geschichte der Emanzipation der Frauen, erklärt aber auch, dass damit Frauen zur Verfügung zu stehen hätten. Trotz Pille bleibt Sexualität männlich dominiert. Die Frauen haben aber immerhin ein Problem weniger, ständig Kinder zu kriegen oder illegal abtreiben zu müssen.
Mir hat sie sehr viel bedeutet. Mein Mann war sehr aktiv und da hatten wir beide Angst. Und deswegen war mir die Pille sehr willkommen gewesen.
Elisabeth Osigus geht, nachdem sie ab Mitte der 60er Jahre die Pille nimmt, nun auch arbeiten, als Putzfrau und später ebenfalls im Justizvollzug. Sie nimmt die Pille, bis ihr Mann 1987 frühzeitig stirbt.
Die Hochphase der Pille, die war lange. Also von dem Zeitpunkt, als sie auf den Markt kam in den 60ern, bis über die 2000er, ja, bis vor ein paar Jahren.
In Europa ist sie lange das Verhütungsmittel Nummer eins. Doch global betrachtet kommt an erster Stelle die Sterilisation der Frau, obwohl ein Eingriff bei Männern einfacher wäre. An zweiter Stelle das Kondom, an dritter die Spirale und an vierter die Pille. Die Beliebtheit der Pille wurde schon kurz nach ihrem Aufkommen gedämpft.
Man hat bei den ersten Generationen der Pille schon schnell gemerkt, dass da auch Nebenwirkungen auftreten können, zum Beispiel Thrombose oder eben auch Libidoverlust, sogar Depressionen.
Als ich denn bei der Arbeit war, da haben sich manche erzählt, dass sie sie nicht vertragen haben. Die hatte Erbrechen gehabt, ihr schmeckte kein Essen.
Gerade der Libidoverlust, den ein Teil der Frauen hat, wirft Fragen auf.
Weil das bedeutet ja eigentlich nur, ich nehme ein Medikament, um dann Sex zu haben, der mir aber nicht Spaß macht. Wenn man das richtig zu Ende denkt, dann wird's unangenehm.
Laut Mandy Mangler hat es weitere Gründe, dass die Pille seit etwa den Nullerjahren an Bedeutung verliert.
Ein Punkt, warum das mit der Pille kritisch war, war auch, dass es zum Beispiel die Pille für den Mann ja gibt. Ne? Die funktioniert ganz ähnlich wie die Pille für die Frau. Aber sie wurde nicht auf den Markt gebracht, die Pille für den Mann. Und zwar mit dem Argument, die Nebenwirkungen sind zu hoch. Und die Nebenwirkungen, die sind sehr, sehr ähnlich wie die Nebenwirkungen der weiblichen Pille. Noch nicht mal so doll, sondern weniger doll. Und wenn man das zu Ende denkt, dann ist es natürlich entrüstend, ja, aus der Perspektive von Frauen. Und das ist ein Punkt, warum die Pille vom Erfolgskurs ein bisschen abgekommen ist.
Hormonelle Verhütung sähen viele Menschen zunehmend kritisch, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 2023 wurde die Pille als Verhütungsmittel Nummer 1 in Deutschland deshalb vom Kondom abgelöst. Vor allem der Vergleich mit der Pille für den Mann lässt viele nachdenken. Warum sollen Frauen etwas nehmen, was Männern zu heikel ist?
Da spielt auch die WHO eine unrühmliche Rolle, weil sie eben dafür gesorgt hat, dass die Studien eingestellt werden. Und da kann man eigentlich, wenn man es richtig abstrahiert, nur sagen, wir leben eben im Patriarchat, das tun wir. Und männliche Verhütung wird als was Suspektes, auch Männlichkeitsbedrohendes zum Teil angesehen. Und das ist schade, weil es gibt natürlich viele, viele Männer, die sehr gerne selbstbestimmt verhüten würden. Die Entwicklung der männlichen Pille stockt, weil es da überhaupt gar keine gute Unterstützung von Pharmaindustrie oder insgesamt dem Forschungsmarkt gibt. Die Pille für die Frau, die verkauft sich eben immer noch gut. Sie hat eine sehr, sehr starke Lobby. Und da ist natürlich die Frage, was geht dabei kaputt, wenn wir die Pille für den Mann auf den Markt bringen?
Und so verhüten hormonell eben weiterhin nur Frauen. Die Forschung an der Pille und ihren Nebenwirkungen müsse deswegen weitergehen, so Gynäkologin Mangler. Vor allem auch, weil viele Pillen eine unnötige Blutung hervorrufen.
Also man nimmt die Pille ein, 3 Wochen, und dann nimmt man sie nicht ein, 1 Woche. Und in dieser Zeit blutet man. In manchen Pillen sind da auch so Placebo, dass man in dieser Woche trotzdem eine Pille nimmt, die hat aber keinen Wirkstoff. Und das ist eigentlich, hat man jetzt in Studien rausgefunden, unnötig, ja, diese Pillenpause und diese Blutung, weil das ist auch gar keine Menstruation, sondern das ist so eine Pseudoblutung. Und man hat das aber damals so gemacht, wahrscheinlich, weil man eben auch, ja, die religiösen Bedenken und die Bedenken der Kirche so ausheben wollte. Also man wollte eben diesen natürlichen Zyklus nachahmen.
Trotz Kritik und Verbesserungsbedarf wäre es für viele Frauen wichtig, leichter an die Pille zu kommen. Manche haben gar nicht die Wahl. Geschätzt 200 Millionen Frauen weltweit haben laut Vereinten Nationen keinen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln. In den USA können Arbeitgeber nach einem Urteil des obersten Gerichts aus religiösen Gründen ausschließen, dass die Krankenversicherung ihrer Angestellten die Kosten für Verhütungsmittel übernimmt. Und in Deutschland bezahlen die Krankenkassen die Pille zwar für Frauen unter 22 Jahren, für viele Sozialhilfebezieherinnen sind Verhütungsmittel aber zu teuer, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, vor allem für Geringverdienerinnen, BAföG-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieherinnen.
Wenn man jetzt die Pille hart feministisch betrachten möchte, dann gibt es zwei Seiten. Einmal ist es natürlich toll, selbstbestimmt Schwangerschaften also zuverlässig zu vermeiden. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir Frauen eben die ganze Last der Verhütung, zum Beispiel mit der Pille, auf unseren Schultern tragen. Also körperliche Beschwerden, finanziell, die Organisation, die Planung, irgendwie das darüber nachdenken und so weiter. Deswegen, also feministisch müsste man dann sagen, wir fordern, dass die Pille weiterentwickelt wird oder die Pille ist eben nicht geschlechtergerecht.
Für Elisabeth Osikus hat die Pille das Leben erleichtert.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich dankbar bin demjenigen, der die Pille erfunden hat, der so vielen Frauen geholfen hat. Und ich bedauere die Frauen, denen sie nichts genützt hat.
Julia Fritsche war das über die revolutionäre und zugleich ambivalente Geschichte der Antibabypille. Soll's mit Verhütungshistorie gleich weitergehen, dann wäre die Empfehlung die Radiowissen-Folge Das Kondom von der Ziegenblase zum Massenartikel. Diese und noch viel mehr Folgen von Radiowissen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt.